Diözesangeschäftsführer waren sie beide schon. Welcher Aufgabe sie sich heute gemeinsam bei den Maltesern in der Region HRS stellen, darüber sprechen wir mit Gregor Götz-Knöll und Markus Schips. Ein herzliches Willkommen an euch beide.
Wunderschönen guten Morgen.
Morgen auch von mir.
Damit auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt zuhören zur neuen Folge unseres Podcasts Malteser HRS, der Talk. Wie gewohnt mit Alexandra Hesse und mit mir, Peter C. Klein.
Ein Bundesland, über 30 Rettungswachen mit mehr als 60 Rettungsdienstfahrzeugen und über 1000 Mitarbeitende. Das sind die nackten Zahlen des Malteser Rettungsdienstbezirks Hessen, den es seit Anfang 2021 gibt. Bis dahin einmalig in der Malteser Welt und mit hohen Zielen gestartet wie Kostensenkung, flexibleres Agieren, Standardisierung von Abläufen und Prozessen und damit die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
Nach nun über 2,5 Jahren Erfahrung mit der Etablierung des Bezirks möchten wir heute gemeinsam mit unseren Gästen darüber sprechen, wie sie diese mittlerweile nicht mehr ganz so neue Umstellung bewerten. Beide sind, man kann es durchaus so sagen, Malteser Urgesteine und wahre Rettungsdienstexperten, die seit Jahrzehnten die verschiedensten Aufgaben in der Region innehaben, deren Aufzählung schlichtweg unsere Sendezeit sprengen würde. Daher nutzen wir es natürlich, wenn wir schon solch geballtes Fachwissen hier vor Ort haben, mit euch über die Herausforderungen des Rettungsdienstes allgemein und die Besonderheiten in Hessen zu sprechen.
Herr Schips, wie gesagt, startete der Malteser Rettungsdienstbezirk Hessen im Jahr 2021 und bündelt seitdem seine rettungsdienstlichen Kräfte. Was bedeutet das konkret? Und wie ist der Rettungsbezirk aufgebaut und wie wird er geführt? Können Sie uns da ein kleines Bild geben?
Ja, also wir sind unterteilt in 5 Bereiche. Die Führungsspanne wäre sonst schlichtweg zu groß. Und die 5 Bereiche ordnen sich in Nord, Süd, Mitte, West und nochmal als Appendix Rheingau, Taunus, Wiesbaden. Dort gibt es sehr starke, gute Führungskräfte, Bereichsleiter, die dann die angeschlossenen Rettungswachen in diesem Bereich führen.
Und warum hat man sich für den Weg entschieden? Also wie lange ging auch vielleicht dieser Entscheidungsweg, um sich das mal auch für die Mitarbeitenden im Kopf so ein bisschen zu sortieren?
Der Entscheidungsweg hat gar nicht so lange gedauert. Warum wir jetzt diese Bereiche so gegliedert haben, liegt daran, dass wir natürlich auch politische Vertretung vor Ort brauchen. Direkten Kontakt zu den Rettungsdienstträgern. Und das wäre für ein zweiköpfiges Team, für den Gregor und für mich einfach nicht leistbar.
Eine Überlegung bei der Gründung des Bezirks Hessen war auch, dass wir bislang in Diözesanstrukturen unterwegs waren und 3 Geschäftsführungen sich in den hessischen Rettungsdienst einarbeiten mussten, teilweise noch länderübergreifend, im Beispiel von Mainz auch mit Rheinland-Pfalz. Und dann haben gesagt, der Rettungsdienst wird immer komplexer und dann ist es einfach effektiver, wenn eine Geschäftsführung ein Bundesland mit den Rahmenbedingungen, die dort gelten, sehr eng im Blick hat und sich darauf konzentrieren kann.
Das heißt, bevor es in den Rettungsdienst Hessen übergegangen ist, war beteiligt Fulda, Limburg und Mainz als Diözese, richtig?
Richtig, ja.
Ja, jetzt haben wir 2 Jahre später. Wie ist denn eure Zwischenbilanz?
Also wir haben sicherlich noch einige Aufgaben vor uns, sind aber in der Zeit schon sehr gut zusammengewachsen und auch gleichzeitig zusammengewachsen. Das heißt, wir haben unsere Tätigkeit ausgeweitet. Es kam immer mehr neue Vorhaltungen dazu in vielen Landkreisen, die wir aufbauen konnten, trotz sehr, sehr schwieriger Personalakquise, die wir im Moment ja in vielen Branchen haben, im Rettungs- und Gesundheitswesen ganz besonders. Es fehlen uns viele Fachkräfte. Aber wir sind dadurch schon sehr viel näher dran an den Themen und konnten schon sehr, sehr viel auch an Expertenwissen einfach vernetzen. Das war vorher in unterschiedlichen Bereichen nicht so ganz einfach und jetzt können wir wirklich aus allen 5 Bereichen die Experten wirklich für ganz Hessen nutzen und das ist ein großer Vorteil für uns.
Herr Schips, was meinen Sie denn, an welchen Schrauben muss aber dennoch gedreht werden, auch wenn sich das ja schon anhört wie eine Erfolgsgeschichte?
Bis dato würde ich das wirklich auch als Erfolgsgeschichte sehen. Ein Prozess, an dem wir gerade sehr, sehr eng und sehr konzentriert arbeiten, ist das Thema der Führung, auch der Wachleiter, der Rettungswachenführung vor Ort. Die Mitarbeitergeneration hat sich verändert. Und wir haben über Jahre auch durch die Mitarbeiterbefragung festgestellt, dass oft die Wachleiter in dem direkten operativen Zugriff so ein bisschen ein Flaschenhals sind. Dass wir muten ihnen viel zu auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind sie ein Teil vom Team und gehören doch nicht zum Team. Mhm. Und diesen Prozess, was ist zukünftig Aufgabe eines Wachleiters, den sind wir gerade sehr eng mit allen Wachleitern gemeinsam am Neuerarbeiten und sind da auch zuversichtlich, demnächst eine neue Führungskraft zu etablieren im Sinne von einem neuen Stellenprofil und Anforderungsprofil an Wachleitende. Und das ist so im Moment eigentlich mit die größte Herausforderung. Mhm. Wir merken es, es hängt unmittelbar zusammen, wie ist die Fachkräfteanzahl auf den Rettungswachen im Verhältnis zu der Führungskraft. Mhm. Wir haben Rettungswachen, da können wir uns vor Bewerbungen nicht retten. Also selbst jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels, ja, und es gibt Rettungswachen, da laufen uns die Mitarbeiter weg. Und das liegt nicht so sehr am Stadt-Land-Gefälle, das hat möglicherweise auch noch andere Ursachen und die sind wir jetzt intensiv am Erforschen.
Ich habe heute Morgen gerade einen Artikel gelesen, ich glaube auf LinkedIn war es, ein ganz witziger Vergleich, wie ich finde, und auch ein sehr passender Vergleich, gerade zu dem Thema, was du ansprichst. Piloten brauchen x-tausend Stunden Ausbildung, bis sie in Flieger fliegen dürfen. Eine Führungskraft kann es durchaus von heute auf morgen werden, ohne dass sie erstmal irgendeine Fortbildung macht. Und das, würde ich sagen, schlägt ja so ein bisschen in die Kerbe, was du gerade ansprichst. Das heißt, auch die Qualifizierung von Führungskräften ist da was, was im Fokus steht.
Ja, genau. Das sind Themen, die wir momentan wirklich zusammen angehen. Die Frage, welche Erwartungshaltung haben wir an diese Führungsfunktion, die ohne Zweifel die wichtigste Führungsfunktion ist, die wir in unserem Bezirk haben, weil die unmittelbar an den wichtigsten Personen dran sind, an den Mitarbeitenden im Rettungsdienst. Und wir uns natürlich auch überlegen, wie muss eine gute Vorbereitung aussehen der Führungskräfte, welche Kompetenzen brauchen sie und letztendlich Führung braucht Zeit. Wie viel Zeit brauchen sie für die Führung? Und wir schauen uns sehr genau an, welche Aufgaben, die bislang von Wachleitungen wahrgenommen werden, werden auch an andere Mitarbeitende delegierbar und welche sind die ureigenste Führungsaufgabe, die wirklich von der Wachleitung mit der entsprechenden Zeitressource auch ausgeführt werden muss.
Und was können wir möglicherweise oder wie können wir möglicherweise auch im übergeordneten Bereich die Wachleiter entlasten? Mhm. Welche Aufgaben können wir zentral ziehen, ja, und einfach dem Mitarbeiter oder dem Wachleitenden dann auch mehr Möglichkeit zur Führung geben.
Ja. Entlastung ist ein gutes Stichwort. Wie sehen Sie, wie siehst du das? Das Thema Digitalisierung ist ja überall ein großes Thema, KI, was ja bei den Maltesern jetzt noch nicht so angegangen wurde. Wäre das auch ein Thema, wo man langfristig in die Zukunft gesehen sagen würde, das wäre auch was, was wir unseren Leitern an die Hand geben müssen?
Wenn ihr jetzt komplett spinnen dürftet.
Ja, also ja, wir reden von einer Zukunft, die vielleicht etwas weiter noch in der Zukunft liegt.
Da müssten wir erstmal an den Basics arbeiten.
Okay.
Und, da haben wir noch Nachholbedarf, selbst an den einfachen technischen IT-Anforderungen. Das dauert bei uns alles einen Tacken länger. Das, dafür sind wir aber ein zentraler Verband und das müssen wir akzeptieren. Und bis zur KI ist es noch bei den Maltesern, denke ich, ein gefühlt weiter Weg.
Okay.
Wobei Digitalisierung sind wir auf dem Weg, da haben wir die Herausforderung, dass wir durchaus Vorgaben der Auftraggeber, der Rettungsdienstträgerschaften, die bei den Landkreisen und den kreisfreien Städten in Hessen liegt, haben, dass der eine Landkreis dieses System bevorzugt, der andere dieser. Wir sind da schon recht weit, auch mit der elektronischen Erfassung von Einsatzprotokollen, die eben nicht mehr auf Papier geschrieben werden in den meisten Fällen, sondern mit elektronischen Systemen und dann sozusagen an die Aufsichtsbehörden weitergegeben werden können, an die weiter behandelnden Kliniken weitergegeben werden können. Da ist schon sehr viel passiert. Auch mit der Abrechnung unserer Leistung haben wir schon sehr viel digital möglich gemacht. Das ist ein langer Weg, den wir halt synchronisieren müssen, aber wir sind da mittlerweile gut unterwegs.
Ein Vorteil, den wir derzeit haben im Vergleich zu den anderen Wettbewerbern, ist, dass wir gerade unsere medizinischen Daten hessenweit erfassen können und auch auswerten können. Das ist landkreisübergreifend. Wir sind quasi stehen in den Startblöcken zu einem medizinischen Qualitätsmanagement und das setzt ja eine valide Datenbasis voraus. Und die können wir tatsächlich landesweit für uns, für unsere Leistung derzeit erheben.
Sicherlich ein großer Vorteil, ja.
Absolut.
Wir haben auch gelesen, dass in Hessen derzeit die Testphase läuft zum Telemedizinprojekt in Mittelhessen. Was steckt denn dahinter?
Es gibt mehrere Test oder Projekte derzeit in Hessen in verschiedener Ausprägung. Ziel ist es vom Land Hessen, ein einheitliches telemedizinisches Versorgungssystem in Hessen aufzubauen. und kein Flickenteppich. Das ist ja durch den Föderalismus und der kommunalen Selbstverwaltung nicht, oder es ist eher typisch, dass jeder Landkreis macht, was er will. Mhm. Und hier versuchen wir jetzt, oder versucht das Land unter Beteiligung aller Organisationen, ein System zu etablieren, das flächendeckend ein Telenotarztsystem sicherstellt. Auf die Zukunft gerichtet, natürlich ein hilfreiches Instrument, den Notfallsanitätern vor Ort ein Feedback geben zu können oder auch direkt nachfragen zu können, ohne dass jedes Mal ein Notarzt vor Ort sein muss. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Herangehensweisen. Es gibt mit Bildgebung, es gibt ohne Bildgebung, es gibt mit Datentelemetrie, ohne Datentelemetrie. Also sehr umfangreich wird da getestet.
Und spielt ja genau auch in dieses Thema Digitalisierung ein. Also wenn ich keinen Empfang vor Ort habe oder wenn der Doktor, der in der Notaufnahme sitzt, keinen Empfang hat, dann hilft mir das tollste Projekt da an der Stelle.
Das ist richtig. Ja. In der Hohen Rhön werden sie schon Schwierigkeiten kriegen, ein Funknetz zu bekommen und gar nicht erst die Daten auch noch entsprechend weiterverarbeiten können. Ja.
Im September ist die Schulungsreihe mit zertifizierten Kursen für Notfälle mit Kindern in Nordhessen gestartet. Dr. Thomas Plappert, medizinischer Leiter des Malteser Rettungsdienstes in Hessen, sagte dazu, damit schließen wir eine entscheidende Lücke im Bereich der Fort- und Weiterbildung. Bislang gäbe es für Rettungsdienst, Fachpersonal und Notärzte in Hessen keine verpflichtende Weiterbildung zum Thema Kindernotfälle. Und Plappert hat weiter gesagt, genau hier setzen wir an, vom Azubi bis zum leitenden Notarzt frischen alle ihr Fachwissen auf und trainieren die eher selten genutzten Abläufe und Techniken. Ist solch eine Schulungsreihe einfacher in so einem größeren Rettungsdienstbezirk auszurollen? Und sind da weitere hessische Projekte geplant?
Ja, das ist eine der Synergien, die wir vorhin angesprochen haben. Das muss einmal erdacht werden, einmal in den hessischen Rahmenbedingungen konzipiert werden. Dann können wir es wirklich überall nutzen. Und da sind wir wirklich sehr dankbar, auch gerade für die Kompetenz von Dr. Plappert, der sehr, sehr nah am Rettungsdienst dran ist, selbst operativ mitarbeitet und da ein ganz, ganz wichtiger Impulsgeber für uns ist.
Und ich könnte mir auch vorstellen, ich habe es zumindest so in Erinnerung, dass es vorher die Herausforderung war, wenn Mitarbeitende von Wache zu Wache geswitcht sind, ausgeholfen haben, wie auch immer, war das ja immer die Herausforderung, dass sie unterschiedlichen Wissensstand oder Freigaben hatten aus den jeweiligen Landkreisen. Ist das auch etwas, was ihr damit so ein bisschen, also A, mit dem Schulungsangebot, aber mit den Landkreisen, ist das auch quasi der Plan, da schon eine Vereinheitlichung zu schaffen, auch wenn es ein dickes Brett ist wahrscheinlich, was zu bohren gilt?
In der Tat sind da die Landkreise und die ärztlichen Leiterinnen der Landkreise die Vorgabengeber. Wir sind da im guten Gespräch, haben bei einigen Landkreisen auch die Fortbildung an unser Malteser Bildungszentrum übertragen, die da auch für eine gute Synchronisation sorgen. Und da wird es immer so bleiben, dass wir natürlich die Spezifika der Landkreise berücksichtigen müssen, aber darüber hinaus eigene Schwerpunkte setzen können und Dinge vertiefen können in den Teilen, die wir frei gestalten können und da solche Themen wirklich hessenweit ausrollen.
Und das ist bei dem PALS-Kurs, also diese Kindernotfälle, ein gutes Beispiel. Dieser Lehrgang wird jetzt auf Wanderschaft gehen und wir werden in allen Bereichen in Hessen diese Lehrgangsreihe durchführen. Und eben angesprochenen Synergien, das weißt du selber, Peter, die Puppen und das Material, um so einen Kurs halten zu können, die Simulationspuppen, kosten wahnsinnig viel Geld. Und wenn man das einmal anschafft und dann eben für ganz Hessen nutzen kann, ist das schon ein deutlicher Vorteil.
Ja. Ja. Wir haben ganz am Anfang davon gesprochen, dass ihr einmalig seid, ja, mit dem Rettungsdienstbezirk Hessen. In Bayern gibt es eine vergleichbare Konstellation, aber anders aufgestellt. Jetzt gibt es ja auch Ideen oder schon die Planung, in Rheinland-Pfalz auch einen vergleichbaren Bezirk aufzusetzen. Habt ihr Tipps für Kollegen in der Malteser Welt, wenn mal in solche Richtungen gedacht werden sollte, wie man sowas angehen sollte oder welche Fallstricke habt ihr am Anfang gesehen, wo man vielleicht vorwarnen kann?
Also ich glaube, ein Vorteil ist eine zweiköpfige Geschäftsführung. Die schafft zum einen eine gewisse Krisensicherheit, aber auch ein breites Spektrum. Mhm. Und der Markus und ich sind sehr unterschiedlich in unseren Schwerpunkten. Wir arbeiten, ich glaube, 25 Jahre schon eng zusammen in unterschiedlichen Einheiten, bevor der Bezirk Rettungsdienst Hessen kam, aber haben neben einer teilweise vorhandenen guten Vernetzung vor Ort in den jeweiligen Bereichen sehr, sehr unterschiedliche Schwerpunkte, die wir jetzt auch nutzen, sodass wir für den Rettungsdienst Hessen, wie wir hoffen, große Bereiche fachlich abdecken können in unterschiedlicher Zuordnung.
Und nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Wir ticken unterschiedlich und sind völlig unterschiedliche Typen. Und das ist, glaube ich, für den gesamten Bereich auch eine Bereicherung. Ja? Und wir diskutieren schon lebhaft über den einen oder anderen Fall, die eine oder andere Sache. Und im Ergebnis kommt dann das Beste von uns beiden raus. Und das ist wirklich ein guter Hinweis zu sagen, ja, mach's nicht alleine, sondern nimm einen zweiten Kollegen auf Augenhöhe.
Ja.
Und dann ist das, dann wird es gut.
Habt ihr irgendwas, was ihr mitgeben könnt, wo ihr wirklich am Anfang gestolpert seid, wo ihr sagt, hey, das hätten wir uns anders gedacht beim Start von diesem Bezirk? Das kann was Lustiges sein, das kann auch was sein, wo ihr sagt, okay, hätten wir uns wirklich anders, leichter vorgestellt, schwerer vorgestellt? Gibt es da irgendwas, was ihr teilen wollt, könnt?
Wir waren überrascht ob der Heterogenität. Jetzt sind wir eine Region, wenn auch damals unterschiedliche Diözesen, aber wir haben schon am Anfang festgestellt, dass der Rettungsdienst in Hessen sehr unterschiedlich organisiert ist, auch von Seiten der Malteser, auch von Seiten QM. Das hat uns überrascht und das hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen und nimmt es immer noch, gerade im Bereich QM, das Ganze zu vereinheitlichen. Also das war so mein Überraschungseffekt dabei.
Ja, ergänzend dazu, Markus und ich haben ja in den letzten 20 Jahren davor sehr viel Erfahrung in verschiedenen Bezirkszuschnitten, die immer wieder neu zusammengesetzt wurden, von der Verwaltungsstruktur Erfahrung gesammelt. Und wir haben dieses Thema mitgenommen, aber in der Tat nicht so stark auch im Rettungsdienst vermutet, dass man einfach wirklich auf örtliche Besonderheiten Rücksicht nehmen muss und die sehr behutsam angehen muss, wenn man dort Sachen vereinheitlichen will. Manchmal liegen zwischen zwei Rettungswagen Wachen nur 30 Kilometer und die Mentalitäten sind so unterschiedlich, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Das ist nicht nur die Sprache, das ist auch so ein bisschen der Spirit, der auf den einzelnen Wachen herrscht. Und es ist gut, dort Synergien auch zu nutzen und zu vereinheitlichen, aber das muss man sehr behutsam tun und die Mitarbeitenden dort alle mitnehmen, dass sich keiner da überfordert fühlt, wenn er denkt, wir haben doch alles super gemacht, warum sollen wir es jetzt anders machen?
Vielen Dank.
Das hört sich nach einem Winning Team an, schön zu hören. Vielleicht finden Sie sich auch wieder, wenn wir zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen. Vielleicht wären Sie da auch ganz gut zusammengepasst. Weil wenn Sie sich nicht dem Rettungsdienst gewidmet hätten, was hätten Sie gerne beruflich gemacht?
Markus, fangen wir mit dir an.
Ich wäre fast Pilot geworden. Also,
okay, ja, guck mal, da, hätte da ja ist er wieder.
Ja, der Vergleich zum Pilot passt insoweit, dass der Pilot darf nach 2 Jahren Menschen durch die Gegend fliegen. Unsere Notfallsanitäter müssen 3 Jahre lernen. Die Kosten sind übrigens ähnlich hoch. Nein, ich wäre damals bei der Bundeswehr geblieben und hätte mich als Heeresflieger den Hubschraubern hingegeben. Das bin ich gebürtenstarker Jahrgang und damals gab es zu viele Mitbewerber und dann habe ich das sein lassen. Heute hätte ich gesagt, prima, die anderen 500, was machen die dann so?
Okay.
Okay,
Krieger, du aber nicht Fluglotse jetzt.
Nein, das Fliegen ist nicht so mein Ding. Ich wäre in der Tat mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ich nicht vor 34 Jahren bei den Maltesern hängen geblieben wäre, Sozialarbeiter gewesen worden, durchaus mit einem ähnlichen Berufsziel. Ich dachte nur damals, dass der Weg dahin ein anderer ist und man mit einer Ausbildung als Sozialarbeiter da gut tätig werden kann. Mittlerweile weiß ich, ich hätte besser Bauingenieurwesen und Jura studiert. Das sind so meine Schwerpunkte momentan. Aber die Richtung, bei den Maltesern tätig zu werden, die stand für mich schon sehr, sehr lange fest. Und es hätte durchaus auch dabei bleiben können, dass ich Diözesanengeschäftsführer bleibe. Und die Entscheidung ist mir im letzten Jahr nicht so ganz leicht gefallen. Klar war, beide Aufgaben lassen sich nicht mehr verbinden und ich musste eine ganze Weile überlegen, welche ich dieser beiden Aufgaben mich abgebe. Also von daher wäre ich auch durchaus, könnte ich mich auch in anderen Funktion bei den Maltesern noch sehen, aber der Rettungsdienst macht mir großen Spaß und der hat jetzt gewonnen.
Und ich glaube, je länger man in den Positionen drin ist, umso schwieriger wird es ja, sich zu entscheiden, von welcher verabschiede ich mich und in welche stecke ich meine komplette Kraft und meinen Fokus. Gregor Götz-Knöll, Markus Schips, vielen Dank für eure reflektierenden Erfahrungen und Meinungen zum Rettungsdienst in Hessen und darüber hinaus. Ich glaube, es haben einige ein bisschen mehr vielleicht auch drüber kennengelernt, was gerade am Anfang sich so ergeben hat, wie der Bezirk entstanden ist. Es hat sich wieder gezeigt, dass nur wenn man etwas ausprobiert und wagt, man Fortschritte erzielen kann, auch wenn nicht immer alles sofort reibungslos läuft. Nach doppeltem Manpower hier heute im Podcast erwarten Sie und euch im nächsten Monat ein weiblich geprägter Blick. Wir schwenken wieder auf eine Rettungswache und haben da eine Kollegin des Rettungsdienstes in der nächsten Folge des Malteser Podcast HRS der Talk zu Gast. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.
Und das war sie, die neue Folge von Malteser HRS der Talk. Um keine weitere Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf eurer Podcast-Plattform der Wahl. Und natürlich unter malteser-podcast-hrs.de. Malteser, weil Nähe zählt.